Tatsachen über ein leeres Grab. Der alte Mann steht alleine in der Arena. Tausende von Augen richten sich auf ihn. Er soll das Opfer ihres nächsten grausamen Spieles sein. Tausende schreien in fiebriger Erwartung. Hinweg mit dem Christen, hetzt einen Löwen auf ihn. Die Belustigungen mit den wilden Tieren sind beendet, antwortet ein Verantwortungsträger. Dann bringt ihn auf den Scheiterhaufen und verbrennt ihn lebendig. Der kommandierende Offizier betrachtet sich als einen besonnenen und vernünftigen Mann. Die Sanftheit dieses 86 Jahre alten Christen hat ihn beeindruckt. Und außerdem, dieser Mann gleicht nicht den anderen. Er ist kein Verbrecher. Er ist ruhig, kultiviert, hat ein gewinnendes Wesen. Er stellt das Ideal eines moralischen Lebenswandels dar. Der Offizier fragt sich, ob er nicht möglicherweise diesen Mann davor bewahren kann, eine lebendige Fackel zu werden. Aber die aufgebrachte Volksmenge gibt keine Ruhe. Sie wollen ihre Schau. Sie wollen den Geruch von brennendem Fleisch. Sie wollen einfach einen Christen sehen, wie im Feuer und Rauch lebendig verbrennt. Der Offizier redet dem alten Mann zu. Sage einfach, Cäsar ist mein Herr und du wirst ein freier Mensch sein. Die würdevolle, aber entschlossene Antwort lautet, ich habe ihm 86 Jahre lang gedient und er hat mir nie Unrecht getan. Wie kann ich meinen König jetzt verschmähen, der mich errettet hat? Dann schwöre wenigstens bei dem Geist Cäsars. Damit du weißt, wer ich bin, will ich es dir deutlich sagen. Ich bin ein Christ. Ein Christ? Hinweg mit dem Gottesleugner! Auf den Scheiterhaufen mit ihm! Schreit die rasende Volksmenge. Der Scheiterhaufen ist aufgerichtet. Der alte Mann weigert sich, gebunden zu werden. Er glaubt, dass ihm sein Herr die Willenskraft geben wird, auf dem Scheiterhaufen auszuhalten. Schließlich wird das Feuer angezündet. Die Menge lacht. Die Todesqualen eines alten Mannes. Der Gnadenstoß eines römischen Dolches in den brennenden Leib. Das Leben eines weiteren Christen ist ausgelöscht. Ein neuer Märtyrer. Die Zeit, das Jahr 156 nach Christus. Der Ort, die Stadt Smyrna. Der Mann, Polycarp, Bischof von Smyrna. Das Verbrechen, seine Überzeugung, dass nur Jesus Christus der Herr seines Lebens ist. Jesus, der Herr des Lebens, das klingt sehr einfach. Für die ersten Christen bedeutet dies alles, allerdings auch das Leben. Für wen waren sie bereit, ihr Leben zu lassen? Wer war denn dieser Jesus? Ein König erzitterte vor ihm, als er von seiner Geburt hörte. Im Kindesalter schon versetzte er Gelehrte in Erstaunen. Im Mannesalter herrschte er über die Naturgesetze, indem er auf den Wellen ging, als wären es Pflastersteine, und indem er das Brausen der See zum Stillstand brachte. Er heilte viele Menschen ohne Medizin und verlangte keine Bezahlung für seinen Dienst. Er selbst schrieb nie ein Buch, und doch würden alle Büchereien, die Bücher nicht fassen können, die über ihn geschrieben werden könnten. Er schrieb nicht ein einziges Lied und hat dennoch den Stoff für mehr Lieder geliefert, als alle Liederdichter zusammen es hätten tun können. Er gründete niemals eine Schule, aber selbst wenn sich alle Schulen zusammenschlössen, würden sie doch an die Zahl seiner Schüler nicht heranreichen. Er stellte nie eine Armee zusammen, zog keine Soldaten ein und feuerte kein Gewehr ab. Und doch hatte kein Feldherr jemals mehr Freiwillige als er, die unter seinem Befehl die Waffen erhoben und denen sich, ohne dass sie auch nur einen Schuss abgaben, mehr Gegner auslieferten als jeder anderen Armee. Er praktizierte niemals Psychiatrie und heilte doch mehr zerbrochene Herzen als alle Ärzte weit und breit. Einmal in der Woche stehen die Räder des Alltags still. Menschenmengen besuchen Gottesdienste, um sein Wort zu hören und um ihm Ehrerbietung zu erweisen. Namen berühmter griechischer und römischer Staatsmänner kamen und gingen. Namen früherer Wissenschaftler, Philosophen und Theologen kamen und gingen. Aber der Name Jesu wird überall bekannter. Obwohl zwischen unserer Generation und seiner Kreuzigung 1900 Jahre liegen, lebt er noch immer. Herodes konnte ihm nichts anhaben und das Grab konnte ihn nicht halten. Er steht weiterhin auf dem Gipfel höchster Herrlichkeit, von Gott verkündet, von den Engeln anerkannt, von den Gläubigen als der lebendige Herr und Heiland angebetet, aber von den Teufeln gefürchtet. Wir werden in der Ewigkeit entweder immer bei ihm oder immer ohne ihn sein. Du hast die Wahl. Lies von ihm, nimm ihn auf und erzähle anderen von ihm. Das ist das Größte, was ein Mensch je tun kann. Was sagt denn Jesus über sich selbst? Er behauptet, Matthäus 11, Vers 27, ich bin der Sohn Gottes. Jesus spricht von Gott als seinem Vater. Zum Beispiel Matthäus 7, Vers 21, es werden nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Oder die Aussage in Matthäus 10, Vers 32, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Christus selbst beansprucht Göttlichkeit. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus nahm die Macht für sich in Anspruch, alleine Sünden vergeben zu können. Er gab die Zustimmung, als Gott angebetet zu werden. Er behauptete, alle Menschen aus dem Todesschlaf aufzuerwecken. Sieh, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, werden meine Stimme hören. Johannes 5, Vers 28 und 29. Und Jesus verheißt allen denen, die an ihn glauben, ihm vertrauen, ewiges Leben. Sein sündloses Leben bedeutete eine ununterbrochene Freude für seinen himmlischen Vater. Jesus behauptet sogar von sich und über sich, nach der Aussage in Johannes Kapitel 8, Vers 58, dass er seit Ewigkeit existiert. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe denn Abraham ward, bin ich. Und dieser Jesus Christus gab ein Versprechen. Er wird es einhalten, so wie er alle anderen Versprechen eingehalten hat. Ich komme wieder. Die Aussage Matthäus Kapitel 14 von Vers 1 bis Vers 3. Gibt es Beweise für diese kühnen Behauptungen, die Jesus aufgestellt hat? Nehmen wir zum Beispiel die Bergpredigt, die uns in der Bibel in Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7 niedergeschrieben ist. Seine Predigt dort, die Bergpredigt an einem Bergeshang am Ufer des Sees Genezareth, bedeuten die höchsten, unübertroffenen sittlichen Grundsätze, die jemals auf dieser Welt aufgestellt wurden. Jesus hat nicht gesagt, geh deinem Feind aus dem Weg. Jesus hat gesagt, liebe deine Feinde. So weit ist kein anderer Philosoph gegangen. Jesus hat seinen Jüngern unmissverständlich und seinen Zuhörern klar gemacht, wie wichtig die Versöhnung ist. Er hat den Menschen das Vaterunser gegeben. In diesem Vaterunser gibt es einen Satz, den viele gar nicht beten können, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Es gibt viele unversöhnte Menschen auf dieser Welt. Und ich lese die beiden Verse, die unmittelbar nach dem Vaterunser stehen, in Matthäus 6, Vers 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. So wie jener Herr sehr erschüttert war, als ich mit ihm über dieses Thema sprach, er hatte sich mit seinem leiblichen Bruder zerstritten. Er sagte, das, was mein Bruder über mich behauptet hat, waren üble Verleumdungen. Ich will von meinem Bruder nichts mehr wissen. Er schreibt mir jedes Jahr, aber ich gebe ihm darauf keine Antwort. Und ich habe verfügt, wenn ich sterbe, mein Bruder soll noch nicht einmal eine Todesnachricht erhalten. Mein Bruder existiert nicht mehr für mich. Ich wollte wissen, beten Sie ab und zu das Vaterunser? Ja, hin und wieder. Können Sie es jetzt beten? Ja, warum nicht? Er betet das Vaterunser. Und dann kam er zu jenem Satz. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Als er diesen Satz gesagt hatte, sagte ich ihm, hier haben Sie gelogen. Sie vergeben ja gar nicht. Und der Mann war sehr erschüttert. Er sagte, ja, ich habe meinen Bruder nicht vergeben. Wie lange ist es her, dass Sie unversöhnt mit Ihrem Bruder leben? So und so viele Jahre. Seit dieser Zeit hat Gott Ihnen keine Sünden mehr vergeben. Sind Sie sich darüber im Klaren? Ich werde nie vergessen, wie erschüttert dieser Mann gewesen ist. Die Wunder Jesu. Er hat einmal 5000 Männer ohne Frauen und Kinder gerechnet, mit 5 Broten und 2 Fischen verpflegt. Und hinterher war mehr übrig, als sie am Anfang hatten. Er konnte auf dem Wasser laufen. Er hatte Gewalt über die Naturgewalten. Konnte Verstorbene auferwecken. Und er selbst ist von den Toten auferstanden. Jesus, der Sohn Gottes, kam auf diese Welt, um uns Gottes Gedanken in Menschenworten verständlich zu machen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich denke an die Zeugnisse, die die damaligen Menschen über Jesus gegeben haben. Petrus bekennt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Ein ungeheures Bekenntnis. Oder Thomas, der berühmt wurde wegen seines Unglaubens. Mein Herr und mein Gott, bekannte Thomas, als er dem auferstandenen Jesus begegnet war. Ihr, der vorher behauptet hatte, wenn ich nicht meine Finger in seine Wunden legen kann, in seine Male, dann bin ich nicht davon überzeugt. Johannes der Täufer wies hin, nach Johannes 1, Vers 29, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Oder Philippus in seinem Bekenntnis, Johannes 1, Vers 45, von dem Mose schrieb im Gesetz und den Propheten, ihn haben wir gefunden, Jesus, den Sohn Josefs. Nathanael bekennt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, der König von Israel. Martha ruft aus, in Johannes 11, Vers 27, du bist der Messias, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und selbst ein römischer Hauptmann kommt zu der Erkenntnis, nachdem der Sündlose am Kreuz gestorben war, dieser war Gottes Sohn. Es ist interessant, was Geschichtsschreiber über Jesus zu berichten wissen. In der berühmten Enzyklopädie Britannica werden Jesus alleine 20.000 Worte gewidmet. Oder jener berühmte Geschichtsschreiber Wells. Er lehnte Jesus Christus ab, Trotzdem widmete er ihm mehr als 10 Seiten in seinem 2-bändigen Geschichtswerk Outline of History. Welche Meinung hatte Napoleon über Jesus? Napoleon diskutierte einmal auf seinem Exil auf der einsamen Insel St. Helena mit seinem General Bertrand über Jesus Christus. Dieser General war ein ergebener Offizier, der Napoleon in die Verbannung gefolgt war, der aber nicht an die Göttlichkeit von Jesus glaubte. Napoleon sagte seinem General: Ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus kein Mensch ist. Oberflächliche Geister sehen eine Ähnlichkeit zwischen Christus und den Gründern von Königreichen und den Göttern anderer Religionen. Diese Ähnlichkeit gibt es nicht. Zwischen dem Christentum und jeder anderen Religion gibt es einen unendlich großen Unterschied. Alles an Christus, so bekennt Napoleon, setzt mich in Erstaunen. Sein Geist nötigt mir jegliche Ehrfurcht ab und sein Wille verblüfft mich. Zwischen ihm und irgendeiner anderen Person auf der Welt gibt es nichts Vergleichbares. Er ist wirklich ein Wesen in sich selbst. Seine Ideen und Gedanken, die Wahrheit, die er verkündet, die Art und Weise seiner Überzeugungskraft, können weder durch eine menschliche Organisation noch durch die Natur der Dinge erklärt werden. Je näher ich komme, je sorgfältiger ich untersuche, desto mehr werde ich überflügelt. Alles verbleibt gewaltig und von einer überwältigenden Erhabenheit. Seine Religion ist eine Offenbarung einer Intelligenz, die mit Sicherheit nicht von einem Menschen stammt. Man kann mit Sicherheit nirgends mehr die Nachahmung oder das Vorbild eines Lebens finden als in ihm allein. Und nun, sagt Napoleon, ich suche in der Geschichte vergeblich etwas, was Jesus Christus gleichzusetzen wäre oder seiner Botschaft gleichkommt. Weder die Geschichte, noch die Menschheit, noch die Zeitalter, noch in der Natur wird mir irgendetwas angeboten, was ich mit Jesus vergleichen könnte oder was Jesus erklären könnte. Hier ist alles außergewöhnlich. Interessant, welche Meinung Napoleon über Jesus hatte. Philipp Schaff, Historiker und Autor der Geschichte der christlichen Kirche, meint, Jesus von Nazareth bezwang ohne Geld und Waffen mehr Millionen Menschen als Alexander, Cäsar, Mohammed und Napoleon. Ohne Wissenschaft und Gelehrsamkeit brachte er mehr Licht in menschliche und göttliche Dinge als alle Philosophen und Gelehrten zusammen. Ohne eine ausgebildete Beredsamkeit sprach er Worte des Lebens in einer Weise, wie man sie zuvor noch nie vernommen und auch seitdem nicht gehört hat, und erzielte Auswirkungen, die außerhalb des Bereiches eines Redners oder Dichters liegen. Ohne auch nur eine einzige Zeile geschrieben zu haben, hat er mehr Federn in Bewegung gebracht und mehr Themen für Predigten, Reden, Diskussionen, Kunstwerke, gelehrte Bücher und erhebende Lobgesänge geschaffen, als die große Armee der bedeutenden Männer des Altertums wie auch der modernen Zeit. In einer Krippe geboren und als Missetäter gekreuzigt, kontrolliert er das Schicksal der zivilisierten Welt und herrscht über ein geistliches Reich, das 1/3 der Erdbewohner umfasst. Wir haben kaum eine Ahnung, was wir letzten Endes alles Jesus verdanken. Warum musste nun dieser Sohn Gottes als Unschuldiger am Kreuz sterben? Die Sünde trennt den Menschen. Alles, was mich vom Mitmenschen trennt, ist Sünde. Misstrauen zum Beispiel. Vorurteil. Die Nase gefällt uns nicht so. Seine Redewendungen gefallen mir nicht. Die Art und Weise seines Benehmens. Nur die Dinge verbinden nicht die Herzen. Das trennt mich. Sünde. Es gibt so vieles, was auf dieser Welt Sünde ist, und wir können es schnell definieren, indem ich mir persönlich die Frage stelle, trennt es mich vom anderen oder schafft es Verbindung? Sünde trennt mich in erster Linie von Gott, dem Lebensspender. Als Sünder lebe ich in der Gottesferne. Und die Sünde hat in so viele Lebensbereiche unseres Lebens Eingang gefunden, dass wir kaum eine Ahnung haben. Ab und zu schenkt uns der Heilige Geist in gewissen Dingen eine Sünden-Selbsterkenntnis. So wie mir jemand bekannt hat, ich hatte früher einmal große Freude, Predigten, Gottesdienste und christliche Abendvorträge zu besuchen. Allerdings mit einem verkehrten Beweggrund. Ich saß da mit wachsamen Augen und mit offenen Ohren, machte mir meine Notizen, um festzuhalten, was verkehrt war, welche Fehler gemacht wurden, was man abzulehnen habe, und hatte dann meine große Freude, mit dem Redner hinterher darüber zu diskutieren. Nun, nur der Heilige Geist kann hier den Menschen offenbaren, ob er richtig oder verkehrt handelt. Wie soll ein Redner wissen, mit welchen Beweggründen seine Zuhörer kommen? Ob sie wirklich kommen, um das Wort Gottes zu hören, ob sie kommen, nur um gesehen zu werden, der war auch da, oder ob sie Verlangen haben, das Wort Gottes zu verstehen, oder ob sie aus einem anderen Grund kommen, nur um Schlechtes zu hören. Ich freue mich, dass der Heilige Geist heute noch zu Menschenherzen spricht. Jesus Christus ist nun derjenige, der den Sündenabgrund überbrückt hat. Nur ein Freier kann einen Sklaven freikaufen. Jesus ist derjenige, der niemals in die Sündensklaverei gefallen ist. Jesus ist der absolut Sündlose, der frei ist von Sünde. Er kann uns Sündensklaven befreien. Und er hat es getan. Wir leben alle unter dieser Sklavenmacht der Sünde. Er hat die Erlösung gewirkt. Das meint, ihr löst mich. Und den Preis für dieses Loskaufen hat Jesus bereits bezahlt. Am Kreuz. Sein Blut. Der teuerste, höchste Lösepreis, der jemals auf dieser Welt, in unserem Universum überhaupt bezahlt wurde. Wir wollten uns mit den Tatsachen beschäftigen über ein leeres Grab. Welche Beweise gibt es für die Auferstehung Jesu? Der erste Beweis: Die Auferstehung von Jesus fand statt, er hat es selbst vorausgesagt. Matthäus 16, Vers 21. Zu der Zeit fing Jesus Christus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste hin nach Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Hier hat Jesus eine Voraussage gemacht. Er sprach von der Tatsache seiner Auferstehung, die sich ereignen wird. Und diese Voraussage hat sich erfüllt. Jesus ist in der Tat auferstanden. Der zweite Beweis für die Tatsache des leeren Grabes: Die Auferstehung ist die einzige vernünftige Erklärung für das leere Grab. Warum? Matthäus Kapitel 27, Vers 62 bis 66. Des anderen Tages, der da folgt nach dem Rüsttag, kamen die Hohenpriester und Pharisäer sämtlich zu Pilatus und sprachen: Herr, wir haben bedacht, dass dieser Verführer sprach, da er noch lebte, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab verwahre bis an den dritten Tag, auf dass nicht seine Jünger kommen und stehlen ihn und sagen zum Volk, er ist auferstanden von den Toten, und werde der letzte Betrug ärger als der erste. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Hüter, geht hin und verwahret es, so gut ihr könnt. Sie gingen hin und verwahrten das Grab mit den Hütern und versiegelten den Stein. Trotz dieses verschlossenen Grabes und der Stein, der damals vor solch ein Grab davorgerollt wurde, konnte von einer Person unmöglich weggerollt werden. Erst recht nicht, wenn die Person sich im Grab befunden hat. Ich habe solch mächtige Grabsteine gesehen und war in solch einem Felsengrab. Das Grab war dann obendrein versiegelt und trotzdem ist Jesus auferstanden. Das Grab war leer. Der dritte Beweis: Die Auferstehung ist die einzige vernünftige Erklärung für das Erscheinen Jesu vor seinen Jüngern. Jesus ist nach seiner Auferstehung nicht einmal erschienen, sondern zehnmal. Er ist nicht nur einer Person erschienen, sondern den verschiedensten Personen. Jesus ist nach seiner Auferstehung auch nicht heimlich verschwunden, sondern Menschen haben ihn sehen können. Er hat mit ihnen gesprochen, er hat mit ihnen gegessen. Er ist mit ihnen spazieren gegangen, er hat vieles getan nach seiner Auferstehung. Und für den auferstandenen Jesu gibt es Augenzeugen. Erstens, Jesus ist den Frauen am Grab erschienen. Dann ist er der Maria Magdalena erschienen. Dann Petrus alleine. Dann ist er den zwei Jüngern erschienen auf dem Weg nach Emmaus. Schließlich ist er den 10 Aposteln, die am ersten Tag der Woche abends versammelt waren, erschienen. Bei dieser Erscheinung fehlte der Thomas. Eine Woche später erschien Jesus den 11 Aposteln, einschließlich des Thomas, der bei dieser Gelegenheit zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der es vorher nicht wahrhaben wollte. Er erschien einigen Jüngern am See Galiläa beim Fischen. Der Bericht Johannes 21, 1 bis 23. Dann erschien er den Aposteln und 500 Augenzeugen bei einer einzigen Gelegenheit. Ein Rechtsanwalt bekannte, nachdem er diesen Sachverhalt hörte, dass es für die Tatsache des auferstandenen Jesus 500 Augenzeugen gab. Das überzeugt mich. Dieser Rechtsanwalt meinte, wir haben oft große Mühe, in irgendeiner Gerichtsverhandlung überhaupt einen Zeugen zu bekommen. Wer will denn heute noch gern als Zeuge vor Gericht auftreten? Wie viele lehnen es ab, Zeugen zu sein? Und es gibt für die Auferstehung Jesu gleich 500 Augenzeugen. Mich als Rechtsanwalt überzeugt das. Jesus muss tatsächlich auferstanden sein. Er erschien dem Jakobus, 1. Korinther 15, Vers 7, und schließlich den Jüngern am Tag der Himmelfahrt. Die Jünger waren Augenzeugen, wie Jesus vor ihren Augen in einer Wolke gen Himmel gefahren ist. Der vierte Beweis: Die Auferstehung ist die einzige vernünftige Erklärung für die Anfänge der christlichen Kirche. Es wäre niemals zur Gründung der christlichen Kirche, wie wir das hier einmal so nennen wollen, gekommen ohne die Auferstehung Jesu. Christen glauben an einen auferstandenen Jesus. Die Auferstehung, ein Test. Entweder ist die Auferstehung das größte Wunder oder die größte Täuschung der Geschichte. Wir müssen nicht zu einem Grab wallfahrten, um diesem Grab unsere Ehrerbietung darzubringen, in dem Bewusstsein, dass hier Jesus noch begraben liegt, schon längst in Verwesung übergegangen ist. Das Grab ist leer. Weiterhin, über die Hälfte der Predigt von Petrus befasst sich mit der Auferstehungstatsache. Zum Beispiel von 23 Versen der Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 21, Vers 14 bis 36, berichten allein 12 Verse etwas über die Auferstehungstatsache. Der fünfte Beweis für das leere Grab: Die Auferstehung ist die einzige vernünftige Erklärung für die Umwandlung der Jünger. Petrus, dieser Jünger Jesu, hatte Jesus dreimal verleugnet. Dazu gehört etwas. Dreimal bewusst die Unwahrheit sagen. Mit Überlegung. Nach der Auferstehung von Jesus war Petrus ein anderer. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes legte Petrus ein öffentliches
Bekenntnis ab. Es war ein mutiges Bekenntnis. Er wurde wirklich ein überzeugter Nachfolger Jesu. Apostelgeschichte 2, Vers 14 bis 37. In der Bibel wird uns berichtet, dass die Jünger sich aus Furcht vor den Juden im Obergemach versteckt hatten. Nach der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus und der Gemeinschaft mit ihm für circa 6 Wochen wurden aus diesen furchtsamen Menschen furchtlose Bekenner und große Missionseiferer. Sie legten ein mutiges Bekenntnis ab, trotz großer Widerwärtigkeiten. Was erwartete die Jünger? Schließlich war Jesus ja als Schwerverbrecher hingerichtet worden. Jesus hätte sich ohne Zweifel eine andere Todesart aussuchen können. Vielleicht eine etwas mehr gesellschaftsfähigere Todesart. Eine etwas elegantere Hinrichtung, wenn man das überhaupt so sagen darf. Denn am Kreuz zu enden, zu verenden wie ein Stück Vieh, das blieb nur den größten Schwerverbrechern vorbehalten. Jesus hätte sich sagen können, ich habe doch überhaupt keine Aussicht, wenn ich hier so als Verachteter und Geschmähter am Kreuz enden muss, dass ich hinterher überhaupt Nachfolger bekomme. Dieser Kreuzestod, ich werde geächtet sein. Nichts von alledem. Die Jünger waren sich der Tatsache bewusst, dass auch sie verachtet werden konnten, wenn sie einem nachfolgen wollten, der ans Kreuz geschlagen worden war als Schwerverbrecher. Sie wussten, wir haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wir werden auf Widerstand stoßen, man wird uns widersprechen, man wird uns ablehnen, wir werden verfolgt werden, wir müssen mit Schlägen rechnen, wir werden ins Gefängnis kommen, man wird uns quälen, das Leben schwer machen und wahrscheinlich müssen wir sogar damit rechnen, getötet zu werden, so wie Jesus hingerichtet wurde. Und trotzdem wurden die Jünger zu mutigen Bekennern. Der 6. Beweis für die Tatsache des leeren Grabes: Die Auferstehung Jesu ist die einzig vernünftige Erklärung für die Veränderung im Leben des Christenhassers Saulus, der ein Meisteragent war, voll ausgebildet, und es fertiggebracht hat, viele Christen dem Gesetzesarm auszuliefern, dass sie ins Gefängnis kamen und hingerichtet wurden. Dieser Meisteragent war unterwegs, um einen neuen Streich vorzubereiten, ein neues Attentat auf dem Weg nach Damaskus, als er diese Christusbegegnung hatte. Dieser Mann erkannte, dass er bis dahin buchstäblich alles in seinem Leben verkehrt gemacht hatte, obwohl er bis dahin der Meinung war, er erweist Gott damit einen großen Dienst. Dieser Mann hatte Zeit nachzudenken, indem ihm Gott sogar das Augenlicht nahm. Aus diesem Saulus wurde ein Paulus. Er war bereit, dem nachzufolgen, den er zuvor verfolgt hatte. Welch eine Umkehr im Leben eines Menschen! Selbst Geheimagenten sind keine hoffnungslosen Fälle. Ich hatte einmal einen Agenten in Stuttgart in meinem Bibelstudium. Er hat begierig die Bibel studiert. Wir hatten feine Gespräche. Ich wusste nicht, dass es ein Agent war. Aber irgendwie, bei bestimmten Dingen, meinte er, es ist großartig, aber das auszuleben, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen konnte. Ich machte mir Gedanken, was wohl das Hindernis sein könnte, dass er nicht so leben will, wie Jesus gelebt hat, bis er dann eines Tages, und das war sein Fehler, irgendwann macht jeder Agent einen Fehler, angetrunken zum Bibelstudium kam. Die Alkoholfahne, nicht gerade der beste Geruch bei einer geöffneten Bibel. Und in diesem angetrunkenen Zustand erzählte er dann, was seine wahre Aufgabe ist.
Paulus, der Agent, Christenverfolger, wurde ein Christus-Nachfolger. Er schrieb dann später das berühmte Auferstehungskapitel in 1. Korinther, Kapitel 15. Und kommt zu der Schlussfolgerung, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist unser ganzer Glaube, unser ganzes Christsein umsonst. Warum beeinflusst die Auferstehungstatsache unsere Weltgeschichte? Ohne die Auferstehungstatsache, Jesus von den Toten auferstanden, hat der Mensch keinerlei Hoffnung. Was ist unser letztes Lebensziel dann? Der ewige Tod. Kein Wunder, dass so viele Menschen heute hoffnungslos sind, dass sie in dem Leben keinen Sinn erkennen können. Aussichtslos. Welchen Sinn soll denn das Leben überhaupt haben? Wozu sind wir auf dieser Welt? Dann kommt man zu der Ansicht, unser Leben ist lediglich das Ergebnis eines Zufalls. Der Tod, die Erlösung, es wird alles wieder ausgelöscht. Oder man kommt zu der anderen Auffassung, die Grundlage für den Materialismus. Das irdische Leben ist der einzige Lebenszweck. Paulus hat es in seinem Auferstehungskapitel in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 32 so formuliert. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 32. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Nach uns die Sintflut. Wir wollen wenigstens jetzt noch unser Leben genießen. Ohne die Auferstehung Jesu gibt es keine Totenauferstehung. Die eine Meinung, mit dem Tod ist alles aus. Ich kann leben, wie ich will. Nach mir die Sintflut. Ich bin in meinem Leben niemandem Rechenschaft schuldig. Ich muss es nur vor mir selbst verantworten. Und interessanterweise, da kann man alles verantworten. Der nackte Egoismus, der dann in manchen Lebenssätzen zum Ausdruck kommt, wie zum Beispiel in dem, tue Recht und scheue niemand. Letzten Endes bedeutet das Rücksichtslosigkeit, Gewalttat. Ich tue alles, was in meinen Augen richtig erscheint, was für mich Gewinn und Vorteil einbringt. Ich tue Recht nach meiner Auffassung und dabei scheue ich mich vor niemand. Wenn es notwendig ist, gebrauche ich meine Ellbogen. Ich kann auch mit den Füßen treten. Ich kann alles tun, damit ich zu meinem Recht komme. Das eigene Profitdenken auf Kosten anderer. Vielleicht liegen hier die Ursachen für viele unserer heutigen Weltprobleme. Ohne die Auferstehung Jesu, keine Totenauferstehung. Ich kann leben, wie ich denke, dass es richtig ist. Ohne die Auferstehung Jesu gibt es keinen Christenglauben. Angenommen, Christus wäre immer noch tot, dann wäre das Christentum nichts anderes als nur eine weitere Religion neben all den anderen Religionen auf dieser Welt. Dann wäre Christus nur ein Religionsstifter gewesen. Aber wir haben es mit einem lebendigen Christus zu tun. Das Christentum zeigt uns den Weg Gottes, sündige Menschen zu erreichen. Ich habe diesen Tagen den Bericht jenes Seelsorgers gelesen, der im Nürnberger Prozess 1946 die Angeklagten zu betreuen hatte, die Größen während des Dritten Reiches, und zwar diejenigen, die sich zum protestantischen Glauben bekannten. Ich habe den Bericht gelesen, wie er nun Gespräche hatte mit dem damaligen vorherigen Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitel, mit Sauckel, und wie sie nun alle hießen. Für mich war eins überraschend. Es gab einige, die sind ohne den Christusglauben an den Galgen gegangen, zum Beispiel Alfred Rosenberg. Er hat ja damals ein berühmtes Buch verfasst, Der Mythos des 20. Jahrhunderts. Alfred Rosenberg, der genauso seelsorgerlich von diesem Seelsorger betreut wurde wie all die anderen, hat sich, solange er dort in Nürnberg in Haft war, sehr spöttisch und abfällig über das Christentum geäußert. Und vor seiner Hinrichtung, ehe er zum Galgen ging, sprach ihn der Seelsorger noch einmal an und machte ihn aufmerksam, dass es einen lebendigen Jesus Christus gibt, dem wir unser Leben ausliefern können. Alfred Rosenberg bekannte: Ohne mich, das ist nichts für mich. Ich war auch bewegt, festzustellen, dass zum Beispiel Keitel Jesus Christus als seinen persönlichen Erlöser und Heiland angenommen hat. Er war im Übrigen der Einzige, der sich in Nürnberg von allen Angeklagten schuldig bekannt hat. Voll schuldig. Ich habe vieles getan, was verkehrt war, und habe vieles nicht verhindert, was ich hätte verhindern können. Soll das so einfach sein, dass Jesus solch einem Menschen vergibt? Jesus ist für alle gestorben. Für Keitel genauso wie für dich oder einen anderen. Und wenn wir zu Jesus kommen und ihn annehmen, dann gilt das Wort: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und die letzten Worte von Keitel vor seiner Hinrichtung waren: Ich danke Jesus für alles, was er für mich getan hat. Der auferstandene Jesus, die Tatsache, das gibt meinem Leben einen Sinn. Nicht der Tod, sondern das Leben ist mein Lebensziel. Und zwar ein Leben über den Tod hinaus. Es ist wohl wahr, dass mein Leben zunächst durch den irdischen Tod ein Ende findet. Aber am Tag der Auferstehung wird Jesus die ihr Vertrauen auf Jesus gerichtet haben, genauso aus dem Grab auferwecken und auferstehen lassen, wie ihr selbst von den Toten auferstanden ist. Ihr ist die Garantie für die kommende Auferstehung. Die Auferstehung Jesu, eine Tatsache, sie bedeutet für mich, dass ich mich Jesus wirklich anvertrauen kann. Er alleine ist in der Lage, mir zu helfen. Es gibt dann keine hoffnungslosen Fälle mehr. Die Rettung kommt von oben und der Retter heißt Jesus Christus. Gott, der Vater, wurde in Jesus Christus hier auf Erden sichtbar. Jesus, der Sohn Gottes und Mensch in einer Gestalt. Wie kann ich denn nun persönlich wissen, ob Jesus Christus wirklich lebt? Ich für mich persönlich muss bekennen: Ich halte die Aussagen dieses Buches für wahr, vom ersten Blatt bis zum letzten. Für mich ist das die Wahrheit. Und Jesus sagt: Dein Wort ist die Wahrheit. Irgendeine Grundlage muss man ja haben. Ich kann in diesem Buch nicht alles erklären, ich bin nicht allwissend wie Gott. Ich freue mich, dass ich einmal Jesus noch viele Fragen stellen kann, wie sich dieses und jenes verhält, wie das ein und andere zu verstehen ist. Aber das, was ich verstehen kann, kann ich verstehen. Mich beunruhigt nicht das, was ich nicht verstehe, mich beunruhigt das vielmehr, was ich verstehen kann, wenn die Schrift mir wieder eine Sündenschuld aufdeckt in meinem Leben und ich erkennen muss: Jawohl, hier habe ich verkehrt gehandelt. Dann beunruhigt mich das vielmehr als all die anderen Stellen, die ich noch nicht ganz verstehen kann. Ich habe den lebendigen Jesus Christus erlebt. Ich habe mein Gotteserlebnis mit ihm. Da können die scharfsinnigsten Philosophen kommen, die besten Jesuiten, wenn es jemanden gibt auf dieser Welt,
der eine hervorragende geisteswissenschaftliche Ausbildung hat, dann sind es die Jesuiten, die Elite der Kirche. Wenn Sie Ihren Doktor erwerben wollen in irgendeinem Fach, müssen Sie wenigstens 12 Jahre vorher studiert haben. 12 Jahre lang. Niemand wird mir meinen Jesus Christus wegdiskutieren können. Ich weiß, dass Jesus lebt. Er hat mir in meinem Leben geholfen. Er hat mich oft errettet. Ich denke an jenes Erlebnis nach dem Krieg, als die amerikanischen Truppen jene Ortschaft besetzt hatten, in der wir umquartiert waren. Da hatten die Fremdarbeiter, die ausländischen Arbeiter, die nach Deutschland zwangsverschleppt waren, dem amerikanischen Kommandanten eine Meldung gemacht: In diesem Ort haben sich deutsche Soldaten versteckt. Sie haben Zivilkleidung angezogen. Diese Gastarbeiter, die nun plötzlich die Freiheit erlangt hatten, zogen von Bauernhof zu Bauernhof, bettelten um Nahrungsmittel. Und unser reicher Bauer, die Bauersfrau, hat ihnen nicht mehr als 5 Kartoffeln gegeben. Und diese Menschen mussten auch in der Freiheit leben, aber mit 5 Kartoffeln. Wir können verstehen, dass sie verärgert waren. Und nun gaben sie diese Meldung dem amerikanischen Kommandanten. Der Dorfschreiber kam mit seiner großen Glocke, lief durch das Dorf und gab folgende Bekanntmachung: Morgens um 10 Uhr müssen sich alle Dorfbewohner im Alter von 14 bis 65 Jahren vor dem Haus des Bürgermeisters auf der Brücke einfinden. Wir wohnten im Haus des Bürgermeisters. Ich schaute aus dem Fenster, ich hatte die Bekanntmachung gehört, meine Mutter hatte sie gehört, ich war der Älteste. Da stellten sich 2 Panzer auf, die Soldaten machten alles fertig, richteten die Maschinengewehre, die Geschütze auf die Brücke, ich ahnte nichts Gutes. Und dann kamen so um 9:45 die Ersten, stellten sich auf der Brücke auf. Dann kam der amerikanische Kommandant, mir wurde gemeldet, dass hier im Dorf deutsche Soldaten versteckt sind, die sich zivile Kleidung angezogen haben. Wenn diese deutschen Soldaten sich nicht melden, erteile ich den Befehl, dass alle erschossen werden. Meine Mutter hatte mir gesagt: Kurt, du kommst nicht mit auf die Brücke. Ich gehe hinunter und nehme meine Kinder mit. Der Bürgermeister trat vor und sagte, er kann sich mit seinem Leben dafür verbürgen, dass sich hier im Ort keine deutschen Soldaten versteckt haben. Er ist bereit, die gesamten Konsequenzen auf sich zu nehmen, aber es sei sehr ungerecht, wenn hier unschuldige Menschen erschossen werden sollen. Der Kommandant meinte, die Deutschen haben es genauso gemacht, mein Befehl gilt, sie haben Bedenkzeit. 5 Minuten. Wenn sich in diesen 5 Minuten niemand meldet, dann erteile ich den Befehl zum Schießen. Ich stand oben hinter der Gardine und konnte alles mitverfolgen. Als das letzte Wort war, habe ich mich niedergekniet. Ich habe mich niedergekniet und habe ernstlich gebetet. Für meine Mutter, für meine Geschwister und für alle, die unten auf der Brücke standen. Ich habe gebetet auch für den Kommandanten. Als ich aufstand vom Gebet, hatte Gott das Gebet schon erhört. Der Kommandant, ich sah ihn, wie er plötzlich durch die Menge ging und dann mit 2 Männern heraustrat. Der eine Mann, ihm fehlte ein Arm und dem anderen fehlte ein Bein. Sie waren einmal deutsche Soldaten, waren schwer verwundet worden, sie waren entlassen worden und er hatte sie entdeckt in der Menge. Sie hatten ihre Papiere bei sich und der Kommandant gab dann bekannt, mir wurde gemeldet, die beiden Männer, die er da nun festgenommen hat, waren in Zivil, dass hier im Dorf deutsche Soldaten versteckt sind in Zivilkleidung. Ich stelle fest, ich habe 2 Männer hier gefunden. Mitglieder, ehemalige Angehörige der deutschen Wehrmacht. Damit habe ich das gefunden, was ich gesucht habe. Sie können alle nach Hause gehen. Ich ziehe meinen Befehl zurück. Eins steht für mich fest, dass Gott hier dieses Gebet buchstäblich erhört hat. Denn das war nicht vorauszusehen, dass der Kommandant sich mit solch 2 Personen zufrieden geben wird, bei denen es ganz offensichtlich ist, dass sie nicht in den letzten Kriegstagen bei der Wehrmacht gedient hatten.
Schwerkriegsbeschädigte. Seit dieser Zeit weiß ich genau, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und wenn man solch ein Gotteserlebnis hat, dann braucht man nicht mehr diskutieren. Dann weiß man das und ich spreche jeden Tag mit Gott. Aber das Allerschönste ist, dass wir alle die Möglichkeit haben, Kinder Gottes zu sein. Sicherlich wird der ein und andere dieses Erlebnis kennen, aber ich will es abschließend doch noch einmal berichten. Es gibt nichts Besseres auf dieser Welt, als ein Kind Jesu zu sein, zur Gottesfamilie zu gehören. Ein Ehepaar wünschte sich von Herzen Kinder, aber sie hatten keine. Sie gingen eines Tages in ein weißes Haus und sahen dort einen kleinen, rothaarigen Jungen mit vielen Sommersprossen im Gesicht. Der Junge gefiel ihnen so gut. Und so haben sie sich entschlossen, diesen Jungen aus dem weißen Haus an so eine Stadt in ihrer Familie aufzunehmen. Sie gaben ihm auch einen Namen und er hielt den Familiennamen. Als der Junge schließlich in das schulpflichtige Alter kam, machten sich die Eltern Sorgen, dass unter Umständen der Junge jetzt in der Schule erfahren könnte, dass er nicht der richtige Junge ist, der richtige Sohn, sondern nur ein adoptiertes Kind. Am nächsten Tag sollte der Junge eingeschult werden. Die Eltern waren sich einig, um einem Unglück vorzubeugen, dass sie es dem Jungen sagen wollten. Der Vater bat die Mutter, sprich du mit dem Jungen. Aber die Mutter meinte, das ist Männerangelegenheit. Sprich du mit ihm als Vater. Und so holte der Vater den Jungen zu sich und sagte, Hans, schau mal, jetzt muss ich dir heute etwas ganz Besonderes erklären. Es gibt viele Eltern, die Kinder haben, aber sich gar keine Kinder gewünscht haben. Es gibt andere Eltern, die sich sehnlichst Kinder wünschten und nie welche bekommen haben. Bei uns war es so. Wir haben uns einen Jungen gewünscht wie dich und Gott hat uns keinen geschenkt. Wir haben überhaupt keine Kinder bekommen. Wir sind ins Waisenhaus gegangen. Da haben wir dich gesehen, du hast uns so gut gefallen, dass wir dich herausgeholt haben. Wir haben dich in unsere Familie aufgenommen. Du bist und bleibst unser Junge. Wir haben dir nicht nur einen Vornamen gegeben, du hast auch unseren Familiennamen. Der Hans war sehr stolz über diese Tatsache und schätzte die Liebe seiner Eltern jetzt umso mehr. Am nächsten Morgen ging Hans zur Schule. Das Mädchen, das neben ihm auf der Bank saß, fragte Hans schließlich, als die Lehrerin beim Geschichtenerzählen, am ersten Tag werden ihr nur Geschichten erzählt, eine Pause machte, sag mal, ich hätte doch gern mal gewusst, bist du das richtige Kind deiner Eltern oder bist du adoptiert? Jetzt erzählte Hans seine Lebensgeschichte. Ohne Eltern aufgewachsen im Waisenhaus, seine Eltern kommen, finden ihn, lieben ihn, er gefällt ihnen, sie holen ihn heraus aus dem Waisenhaus, nehmen ihn auf als Sohnesstadt. Er sagte, ich bin adoptiert. Fantastisch. Ich habe großartige Eltern. Das Mädchen sagte, das weiß ich nicht. Da muss ich erst zu Hause die Mutti fragen. Zu Hause angekommen, fragte das Mädchen die Mutter, sag mal, bin ich euer richtiges Kind oder bin ich adoptiert? Die Mutter war entsetzt. Habt ihr das heute in der Schule gelernt? Am ersten Schultag? Schäm dich, so eine Frage zu stellen. Du bist nicht ein adoptiertes Kind. Merk dir's, du bist unser richtiges Kind. Am nächsten Tag wollte der Hans wissen, na, wie ist das denn? Das Mädchen bekannte, stell dir vor, ich bin nur das richtige Kind. Ich bin nicht adoptiert. Ich wünschte, meine Eltern würden mich so lieben, wie sie dich lieben. Du hast ein großes Vorrecht. Von Natur aus ist niemand von uns ein Kind Gottes. Wir werden in die Welt geboren, gehen Gott aus dem Weg, bewusst oder unbewusst, wollen unseren Weg gehen. Wir sind von Natur aus keine Kinder Gottes. Aber Jesus in seiner Liebe spricht zu unseren Herzen und er holt uns heraus, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Er ist bereit, uns anzunehmen an Kindesstatt. Wir können Glieder, Mitglieder, Angehörige der Gottesfamilie werden. Ist das nicht etwas? Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ich freue mich, dass das Grab leer ist und dass Jesus lebt und dass ich ein Gotteskind bin. Bist du es auch? Ich stelle Ihnen die Frage, was ist das Hindernis, dass Sie nicht Ihr Ja-Wort Jesus geben und sagen, Herr Jesus, ich habe verstanden, worum es geht, aber ich habe nicht nur verstanden, ich liebe dich, weil ich begriffen habe, was du für mich getan hast. Ein Leben ohne Jesus ist ein nicht erfülltes Leben. Ein Leben mit Jesus ist Leben in überreicher Fülle. Diesen Text wollen wir noch aufschlagen. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und Unheil anzurichten. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Jesus ist derjenige, der uns dieses Leben anbietet. Es ist ein lohnendes Leben. Und ich habe zu Jesus Ja gesagt, weil ich ihn liebe. Das sind all die Gründe, die wir kennengelernt haben heute Abend, warum die Auferstehungstatsache unsere Weltgeschichte und Geschicke beeinflusst, aber noch mehr, warum die Auferstehung Jesu auch mein Leben beeinflusst. Ich weiß, dass Jesus lebt. Ich habe mein Leben ihm übergeben und ich weiß, dass ich einmal für ewig mit ihm leben kann. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie sich bewusst gegen Jesus stellen wollten, der alles für uns getan hat, um uns zu retten. Wir wollen zum Gebet aufstehen. Herr Jesus, es mag sein, dass jemand heute Abend hier ist, für den die Frage noch nicht beantwortet ist, der aber ehrlichen Herzens sucht. Du bist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ohne dich sind wir verlorene Menschen. Herr Jesus, du sagst in deinem Wort, dem Aufrichtigen lässt es der Herr gelingen. Wenn wir diesen Weg einschlagen und dich ehrlichen Herzens suchen, dann willst du dich finden lassen. Ich will dich beim Wort nehmen für alle jene, die das in ihrem Herzen vorhaben. Wenn jemand da ist, der sagt, Herr Jesus, ich will dich finden, ich will persönlich mit dir bekannt werden und wenn ich dich kenne, will ich den Weg mit dir gehen, wenn ich weiß, dass du wirklich lebst, dann offenbare du dich ihm als der lebendige Gott. Ich glaube, dass du das tun kannst im Leben dieser Menschen, so wie du dich uns offenbart hast. Tue es und ich danke dir, dass du unseren Glauben belohnt hast. Amen.